willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erzählen euch, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft.
Genau.
And on today's plan we have...
Test mal, was haben wir letzte Woche gemacht? Was haben wir letztes Mal gemacht?
Wir haben Permakulturen, oder waren es Permakultur?
Ja, Permakulturprinzipien.
Ne? Ja, genau. Haben wir besprochen mit so einem Säckchen, wo wir so Zetteln ausgezogen haben und so drüber geredet haben, was das bedeuten könnte für im Hinblick auf Natur und
Garten.
Umgang, Garten. ja.
Genau.
Ein bisschen geredet.
Ja, und heute haben wir ein Bild mitgebracht. Eva, bitte beschreib uns, was auf dem Bild zu sehen ist.
Also.
Oder was, wie das ausschaut, das Bild. Damit sie unsere Zuhörer was vorstellen können.
Ist circa 10x3. Nein, Spaß. Warte. Es ist ein Junge, ein, ich denke mal, aus Afrika, in Südamerika, irgendwo so, der eine, was diese Frucht ist. Jedenfalls ein rundes Ding. Ja, trockt es halt so auf seiner Schulter und es schaut irgendwie leicht aus. Schaut nicht, also für ihn schaut es leicht aus, aber schaut irgendwie sehr schwer aus. Im Hintergrund so waldmäßig, so ganz viel Blätter und Zeig. Ja, das und dieses Ding, was er auf der Schulter trägt, ist irgendwie so, weiß nicht, es ist auf jeden Fall so viermal sein Kopf ungefähr. ja, so ungefähr schaut das aus. Ob man sich jetzt darunter was vorstellen kann, weiß ich nicht, aber...
Genau, also was du gerade beschrieben hast, was der Bursche da auf der Schulter trägt, ist... Der größte Same, den wir kennen, das ist der Same der Seychellen-Nuss, Coco de Mer genannt. Das ist 20 Kilogramm schwer, hat einen Umfang bis zu einem Meter. Schaut ein bisschen aus wie ein Bopsch oder auch ein Hirn, also wenn man sich so eine Walnuss vorstellt, ohne Windungen.
Ja.
Und die Reifung von dieser Nuss oder von diesem Samen dauert 7 Jahre.
Ja, das ist lang.
Also heute geht es um das Thema Samen. Mhm. Wird bitte ein bisschen... von der wissenschaftlichen Seite her, bis sie betrachtet. Mhm. Und weil das ist halt gerade jetzt im Frühling, keimt ja alles und so, und dann auch, das ist vielleicht ein ganz nettes Thema.
Mhm.
Same kommt vom lateinischen Wort Semen und heißt Samen oder Setzling. Oder heißt auch, kann man es übersetzt mit das Fallengelassene. Das hat eine indogermanische Wurzel von Sei, das heißt entsenden oder werfen.
Mhm.
97% der Pflanzen sind Samenpflanzen. Das heißt, die bilden in irgendeiner Art und Weise Samen aus. Was glaubst du, ist der Rest? Was sind die restlichen Sachen für Pflanzen? Welche bilden keine Samen aus?
Ja, weiß nicht, so. Ja, Gras hat ja auch Samen wahrscheinlich.
Ja. Das ist das Getreide, das wir essen.
Ja, ja, okay. Blöd.
Zum Beispiel?
Keine Ahnung.
Also Moose zum Beispiel bilden keine Samen aus? Oder auch Algen.
Ja. Ach so, ja, das, ja.
Farne oder Schachtelhalme, die machen keine Samen. Samenpflanzen haben den typischen Aufbau, also grundsätzlich, den eigentlich jedes Kind kennt. Also Samenpflanze hat Wurzeln, hat eine Sprossachse, hat Blätter und Blüten. Aus den Blüten, wenn die bestäubt werden, werden dann die Samen.
Mhm.
Und... Was glaubst du, ist in einem Samen so alles drinnen? Was muss ein Samen alles enthalten, damit er ein Samen ist?
Ich denke, Nährstoffe.
Ja.
So, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie so Proteine oder, ja, weiß nicht, ja, schon. Was in einem Samen ist drin, muss Energie muss drin sein.
Mhm. Das ist die Nährstoffe.
Mhm.
Für was sind die wichtig?
Damit die Wurzeln austrinken und die Pflanze in die Höhe schießen kann und durch die Erde sie durchschießen kann.
Mhm.
Und was sind wegen Photosynthese vielleicht so Zucker, ein bisschen was, keine Ahnung.
Ja.
Oder ist es dann erst später? Irgendwie was dann.
Es ist Stärke enthalten und Stärke kann sie dann recht, also baut sie leicht zu Zucker ab, aber es ist ja nicht Stärke. Das ist das Nährstoffgewebe.
Okay.
Also der Nährstoff. Nährgewebe. Also prinzipiell, man muss in einem Samen einmal der Embryo sein. Das ist quasi die kleine Babypflanze.
Also, ja.
Die dann halt die Pflanze wird.
Ja.
Damit die, wie du schon richtig gesagt hast, gut wachsen kann, braucht sie näher Gewebe rundherum. Das kann größer oder kleiner ausfallen. Und dann gibt es da noch die Samenschale rundherum, die diesen Samen quasi schützt, diesen Embryo schützt, das Nährgewebe. Die ist auch natürlich, je nachdem, vor was es schützen muss, unterschiedlich aufgebaut und was es sonst noch für Funktionen hat. Und dann gibt es noch kann es eine Gewebestruktur noch rundherum haben, die das der Pflanze bei der Verbreitung dient. Kannst du dir irgendwie vorstellen, was das heißt zum Beispiel?
Wie jetzt? Also
du hast den Samen, der Embryo und das Nährgewebe drinnen ist, dann die Schale um den Samen rundherum. Und dann kann es sein, dass rundherum nochmal was ist, was der Verbreitung dient.
Was der Verbreitung dient? I'm standing on the Gartenschlauch.
Dann lege ich mal einen Apfel, da ist der Samen ja ganz drinnen.
Ja.
Und dann ist rundherum das, was wir essen, den Apfel halt.
Das Frucht.
Die Frucht, genau.
Fleisch.
Und diese Frucht dient dir dazu, dass Vögel zum Beispiel oder Säugetiere wie wir die Frucht essen, damit der Samen dann verbreitet wird. Das ist zum Beispiel eine Variante, was das für Gewebestruktur sein kann um den Samen rundherum.
Ja.
Eine andere ist zum Beispiel bei Ahornsamen, bei so einem Fliegerl.
Ja.
Da ist ja dann der Same in diesem, vorderen Teil. Und dann hat der so ein Anhängsel dran, so ein Flügel oder zwei Flügel.
Damit also
so der zweite, genau.
Aha.
Und diese Gewebestruktur, die da quasi rundherum ist, ist eben diese Struktur, damit das gut verbreitet werden kann, der Samen.
Ach so.
Kann vorhanden sein, muss
so. Nicht. Jetzt verstehe ich, was die Frage war. Nachdem ich die Antwort schon habe.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zum definieren, so erklären, dass du das nicht gleich fängst, sondern dass du ein bisschen denken
musst. Nein, ich war halt jetzt ein bisschen in der Schule. Also.
Der Samen, oder das quasi was rund um den Embryo eigentlich noch ist, bietet eben die Voraussetzungen, dass der Embryo bei den richtigen Voraussetzungen erkeimen kann. Das heißt, das haben wir eh schon mal gehabt, dass es ja bei uns zum Beispiel wichtig ist, dass die Samen nicht vor dem Winter anfangen zum Keimen. Und der eine Ausschlag über den Punkt ist, dass der Samen zum richtigen Zeitpunkt anfängt zum Keimen. Also es muss genug Wasser und genug Wärme vorhanden sein. Das heißt, bei uns eben nicht im Winter. Mhm. Woanders ist halt wichtiger, dass sie nicht vor der Trockenzeit oder in der Trockenzeit keimen. Und dann ist es wichtig, dass sie am richtigen Ort keimen. Das heißt, sie sollten in der Erde sein, in der richtigen Tiefe und nicht einfach irgendwo, also nicht, wenn sie auf dem Sandhaufen oder so liegen. Manche Pflanzen wachsen da gern, da geht es natürlich auch. Aber je nachdem, welche Pflanze es ist, muss es halt entsprechend halt passen, wo das halt keimt. Da gibt es dann auch den Unterschied zwischen Lichtkeimer und Dunkelkeimer. Manche Samen, die keimen nur, wenn sie quasi an der Oberfläche liegen. Und manche keimen nur, also das sind die Dunkelkeimer, wenn sie irgendwo vergraben sind. Man kann ungefähr sagen, quasi je größer der Samen, desto weiter im Boden drinnen sollte der Samen vergraben sein.
Also so Daumen mal Pi.
Ja, das ist halt, kämen bei so südländische Früchte nicht so aus. Weil Kokosnuss zum Beispiel, die liegt eigentlich so im Sand drinnen und keimt dann ist auch recht groß. Also das ist, aber bei uns so ungefähr kann man sagen, Grassamen keimen an der Oberfläche, also die sollten einfach nur oben drauf liegen auf dem Boden. Und jetzt so Bohnen zum Beispiel, die ja doch größer sind, die sollte man ein bisschen weiter oben graben, wenn man die anpflanzen will. Ja, wie entsteht so ein Same? Jeder kennt ja, wie eine Blüte ausschaut. Und auch wie halt das so ist, auch bei Menschen gibt es halt eine Eizelle und quasi eine Samenzelle dazu. Die Eizelle, die sitzt in der so einer Blüte im Fruchtknoten. Das ist da ganz in der Mitte von der Blüte. Der Pollen ist quasi die Samenzelle, die kommt ja dann irgendwie her über Wind oder mit einer Biene zum Beispiel. Da wird dann diese Eizelle befruchtet. Und dann entsteht eben so ein Embryo, das ist quasi ein Pflanzenbaby. Dieses Pflanzenbaby wächst wohl natürlich jetzt nicht weiter, wenn es gebildet wird da auf der Pflanze, sondern fällt dann so in durch Austrocknung sozusagen in den Röschenschlaf. Es ist ja wichtig, dass so ein Samen nicht auf der Pflanze anfängt zum Keimen, weil wenn dann quasi auf dem Apfelbaum der Same im Apfel zum Keimen anfängt, ist die blöd.
Aber das ist schon manchmal so, wenn so man sieht das ja öfter bei Paprika in Paprika oder immer ein Kamarille, immer ein
Pflaume?
Na,
Zwetschge.
Orange. Mandarine. So Mandarine in Mandarine. Das gibt es für oft.
Ja, ich glaube aber nicht, dass es der Embryo ist, weil es ist ja quasi die Pflanze, wir sind ja dann wirklich eine Pflanze keimen. Das ist ja dann nicht eine Frucht in einer Frucht. Das hat einen anderen Hintergrund, den ich jetzt nicht genau erklären kann. Aber es wächst ja dann aus diesem Samen wieder ein ganz normale Baum halt eigentlich, oder halt eine Pflanze. Ja, okay.
Aber kann es bei Paprika schon vorkommen? Weil der viel Samen, dass da Paprika im Paprika wächst?
Nein, ich nicht. Also das ist genau dieses Gebilde okay. Oder diese quasi Pflanzenhormone, die dann drinnen sind, die verhindern das, dass das keimen kann.
Okay.
Und zum Beispiel bei der Tomate ist es so, wenn das habe ich irgendwann mal gelesen oder gehört, dass da eigentlich gut ist, wenn diese Tomate rundherum eigentlich ein bisschen so wegschimmelt. Also das durch diese mikrobiologischen Vorgänge da wird eben diese Keimhemmung zerstört. Mhm. Und wenn die dann weg ist, dann kann die Pflanze keimen. Mhm. Deswegen ist es zum Beispiel gut, wenn man jetzt Tomatensamen quasi selber aus einer Tomate gewinnen will. Mhm. Und man diese Tomate schneidet, dann die Samen rausholt, dann in ein Glasel gibt mit Wasser und dann für 2-3 Tage stehen lässt. Dann kommt eben so ein bisschen da was in Gange, so mikrobiologische Vorgänge. Und dann dann kann man die gut dann wieder einpflanzen. Mhm. Diese Samen fallen dann in einen Röschenschlaf eben durchs Austrocknen. Die sind ja recht trocken, solche Samen. Mhm. Und damit die dann keimen, müssen sie wieder halt Wasser aufnehmen. Und dann quellen sie und dann kann der Embryo da durchbrechen durch diese harte Schale. Oder durch diese dann nicht mehr harte Schale. Es gibt dann zwei verschiedene Varianten von Samenpflanzen. Das sind zum einen Bedecktsamer und zum anderen Nacktsamer. Die allermeisten Pflanzen sind Bedecktsamer. Die bilden dann eine Frucht. Mhm. Also eben wie Apfel oder wie Kirsche oder eben Gräser oder so. Mhm. Und dann gibt es Nacktsamer. Die bilden Zapfen. Das sind eben die ganzen Nadelgehölzer, die wir kennen. Also zum Beispiel Fichte, Tanne, aber auch zum Beispiel der Ginkgo. Da liegen die Samen quasi nackt in diese Zapfen dann drinnen. Mhm. Also zum Beispiel in so einem Zapfen. Die Bedecktsamer bezeichnet man auch als Blütenpflanzen, weil die haben so halt echte Blüten. So. Und diese Samenanlagen werden eben dann umschlossen von der Frucht. Was auch noch ganz interessant ist, dass Samen sogenannte endophytische Mikroorganismen enthalten. Das heißt, in diesem Samen sind Mikroorganismen drinnen oder drauf, außen. Und die können verschiedene Funktionen erfüllen. Zum Beispiel können die Pflanze, also diesen Embryo, auch zusätzlich noch vor Krankheit schützen. Es ist so ähnlich, wie wir halt auch im Darm Mikroorganismen haben, die halt uns helfen beim Verdauen und uns halt auch einfach schützen für gewisse Sachen. Und das Problem ist halt, wenn man da jetzt mit Pflanzenschutzmitteln arbeitet, dass das oft ein bisschen gestört wird, diese Mikroorganismen, und dass sie dann halt nicht so gut, also dass der Schutz dann nicht so gut durch diese Mikroorganismen erfolgen kann. Ja, warum schauen jetzt Samen so unterschiedlich aus der Idee?
Ja, liegt halt in die Gene.
Ja, wie haben sie das so entwickelt? Also warum haben sie das so unterschiedlich entwickelt?
Weil Zucht.
Zucht ist ein Faktor, ja, sicher. Aber es hängt sehr viel damit zusammen, wie die Pflanze sich ausbreitet. Aus dem Ausbreitungsmechanismus der Pflanze.
Also ob jetzt ein Vogel das isst und dann irgendwo hinkackt oder ob es im Wind weitertragen wird, ändert dann was am Kern vielleicht und dann.
Genau. Wie glaubst du, muss ein Samen geformt sein, damit er durch den Wind verbreitet werden kann?
So wie ein Ahorn-Samen-Ding mit einem Flügelchen dran?
Zum Beispiel, ja.
Oder eben wie ein Löwenzahn mit so einem Schirmchen dran. Mhm. Also irgendwas, was leicht ist und was klein ist und was vielleicht nur unterstützt wird durch eben so ein Flügelchen oder sowas.
Mhm. Genau, also es ist prinzipiell, das sollten die Samen nochmal generell leicht sein.
Mhm.
Und dann eben sollten so Anhängsel haben, irgendwas, was halt durch den Wind weitergetragen werden kann. Es gibt dann halt aber auch verschiedene Arten der Windausbreitung. Es gibt halt die, die quasi nur fallen.
Mhm.
Wie zum Beispiel eben Ahornblätter, die fallen eigentlich, also Ahornsamen, die sind jetzt eigentlich auch nicht so leicht, aber die fallen eigentlich nur vom Baum runter. Und durch das Fallen fangen sie zum dran und fallen dann halt weiter weg vom Baum.
Mhm.
Und dann aber so wie Löwenzahn, der wird ja wirklich vom Wind mitgerissen und kann ganz weite Strecken getragen werden.
Mhm.
Und dann gibt es zum Beispiel Mohnsamen. Mohnsamen entstehen ja in so einer Kapsel.
Mhm.
Und die Kapsel hat oben so kleine Löcher.
Mhm.
Und die Samenzapfen haben nichts dran, die haben keine Anhängsel. Aber wenn der Wind dann diese Mondpflanze, wo die Kapsel oben drauf ist, dann bewegt, dann schüttelt das so herum und durch dieses Schütteln fallen die Samen aus den Löchern heraus.
Mhm.
Also das gibt so verschiedene Arten, wie es vom Wind verbreitet werden kann. Im Mond hat keine Anhängsel, die machen das einfach über dieses Sammelding halt und andere eben fallen oder werden wirklich halt vom Wind wohin getragen. Wie glaubst du, muss ein Samen ausschauen, damit er von Tieren weitergetragen wird oder halt verbreitet wird?
Nicht spitz wahrscheinlich. Also nicht irgendwie so. Weiß nicht, beim Kürbiskern, das ist ja so ein tropfenmäßiges Ding, so eine Platte eher.
Mhm.
Mit so, und das ist ja schon relativ spitz oben. Und ich glaube, das essen die dann ja.
Also Kürbis ist halt ein bisschen eine gezüchtete Pflanze. Ja. Also, kommt jetzt nicht so.
Aber jetzt zum Beispiel. Hagebuttenkern oder. Ja. Oder, also, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gesehen, aber über Kirschkern wahrscheinlich auch geht, denke ich mal.
Sicher.
Birnenkerne, so mittelgroß.
Also prinzipiell so sind solche, so die ganz klassischen Früchte, die wir essen, sind sehr gezüchtet. Die Urformen von Apfeln und von Birnen, die waren ja viel, viel kleiner.
Ja, okay. Dann wird es nur einige andere Sachen geben, die es essen kann.
Also es kommt ein bisschen darauf an, welches Tier das die Frucht sozusagen ansprechen will.
Ja.
Von welchem Tier die Frucht gerne weiterverbreiten will. Bei einem Vogel ist es so, dass das gut ist, wenn es halt so wie Beeren halt so rund und halt knallige Farbe haben, damit es die Vögel sehen. Also rote Farben und so rot und schwarz wird von den Vögeln sehr gut wahrgenommen.
Mhm.
Deswegen zum Beispiel Efeubeeren sind schwarz, die werden von Vögeln gern gefressen.
Mhm.
Halt vor allem dann im Frühling, dann, wenn es sonst nicht so viele andere Früchte gibt. Und eben Riebissel, Kirschen, solche Dinge, die werden von Vögeln gefressen. Oder Hagebutten. Säugetiere nehmen eher dann größere Früchte.
Mhm.
Also es kann eben, wir sind ja auch Säugetiere, quasi für Affen kann es richtig auch eine größere Frucht sein, die man halt der Affe noch halten kann.
Yeah.
Und die Zuchtformen, die wir haben, haben sie ja quasi auch an uns angepasst. Die Pflanzen haben sozusagen durch das, dass sie ihre Früchte größer gemacht haben, weil es war natürlich von uns so gewünscht, dass sie ein Fruchtfleisch größer machen, und durch das hat sie die Pflanze sehr verbreiten können, weil es halt dieses Fruchtfleisch größer gemacht hat und deswegen für uns interessanter war, für uns Menschen.
Ja.
Deswegen haben sie halt verbreitet in der ganzen Welt. Sei es jetzt eben Tomate oder Apfel oder eben eine Kirsche. Eben die Wildformen sind nicht mehr so groß, das ist halt, weil wir Menschenaffen das halt gern essen, so groß.
Mhm.
Und natürlich muss das Gewebe auch halt, also Zucker, auf Zucker stängern wir halt natürlich als Säugetiere, aber auch die Vögel natürlich auch was sehr nährstoffreich ist, was süß ist. Es gibt da nur Ameisen, die auch teilweise Früchte verbreiten, die haben dann solche eher fettigen Anhängsel drauf. So, ich muss natürlich, können jetzt keinen Apfel oder so davon tragen, aber das sind so spezielle Früchte, die halt so eher kleiner sind und eben sehr fettig sind. Die tragen es dann in den Bau zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich sogenannte Trockenfrüchte. Das ist jetzt nicht das, was wir kennen, so wie getrocknete Pflaume oder so.
Ja,
das gibt es natürlich auch. Aber Trockenfrüchte sind halt alles, was so Nüsse sind.
Mhm.
Also Haselnüsse, oder auch Eiche, das ist eben alles, was so trockenes Gewebe hat. Die haben eben auch sehr viel eben Fett drinnen. Das ist auch gerade für Tiere, die viel Fettreserven anlegen müssen über den Winter, ganz interessant. oder die was verstecken müssen, was halt lang lagerfähig ist. Ja. Also zum Beispiel das Eichelchen versteckte gern so Eicheln oder solche Dinge. Mhm. Oder von der Rotbuche, die Buchheckern. Und das ist halt sehr fettreich, dieses Gewebe. Und natürlich, die Eiche will nicht, dass die Eichel gefressen wird. Mhm. Aber die bauen einfach dann darauf, dass durch dieses Verstecken von diesen Samen das Eichelchen nicht alles wiederfindet. Und dass dadurch halt dann die ein oder andere Eichel doch aufgehen kann und wieder zu einer Eiche werden kann. Das heißt, da opfert die Eiche sozusagen einen Teil ihrer Samen, damit halt ein anderer Teil gut wachsen kann. Mhm. Und da gibt es dann noch so spannende Mechanismen, wie dass es halt so Masttiere gibt, wo halt so Eicheln zum Beispiel ganz viel Samen machen. Und dann im nächsten Jahr, da gibt es so Jahre, wo fast nichts ist. Und dadurch halt gibt es halt jetzt quasi in diesem Jahr, wo so ganz viel da ist, dann gibt es halt nicht so viel, weiß ich nicht, Mäuse oder Eichhörnchen oder so, die halt das alles fressen konnten und da bleibt auf jeden Fall was über. Mhm. Die vermehren sich dann, die Mäuse ja zum Beispiel jetzt, und dann gibt es halt im nächsten nichts mehr oder nicht mehr so viel und dann sterben halt wieder einige. Das ist durch diese alternierende quasi Häufigkeit pro Jahr regelt Bäume, dass halt nicht alles gefressen wird. Mhm. Das brauchen jetzt eben Bäume wie oder Pflanzen wie Efe zum Beispiel nicht machen, weil die wollen ja gefressen werden, von einem Vogel zum Beispiel. Der frisst die ganze Frucht, verdaut dann das Fruchtfleisch und kackt dann den Samen, den er nicht verdaut, weil das ist ja so gut geschützt durch diese Samenschale. Der kackt dann das Samen wieder aus und dann haben die Samen schon ein Nährpaket dabei, von dem sie dann also die Nährstoffe halt kriegen. Wie glaubst du, muss eine Pflanze ausschauen, dass sie sich selbst verbreiten kann, dass sie selbst ihre Samen verbreiten kann?
Dass die Same ohne irgendwie jegliche Hilfe. Mhm. Nein, ich weiß nicht.
Springkraut ist so ein Beispiel. Das hat so einen Druck in der Samen, also in der Kapsel, wo die Samen drinnen sind. Ja. Und irgendwann springt es auf und die Samen werden halt irgendwo hingeschleudert. Aber wichtig ist, dass die Samen nicht einfach neben der Pflanze am Boden fallen.
Ja.
Sondern dass sie irgendwo halt weiter wegkommen, damit sie die Pflanze ausbreiten kann. Das will sie ja, dass sie ausbreitet wird. Und dass quasi ihre Nachkommen auch eine Chance haben, dass sie halt wachsen können. Weil wenn sie quasi direkt unter der Mutterpflanze wachsen, dann haben sie halt voll viel Schatten und das ist ja nicht so gut. Aber wichtige Sache bei den Tieren habe ich noch vergessen. Es gibt natürlich nicht nur diese Tiere, die Samen fressen oder halt quasi das sammeln und dann halt vergessen, sondern es gibt da die Variante, dass die Tiere Samen quasi oberflächlich mitnehmen und so ausbreiten. Das ist zum Beispiel bei so Klettsamen der Fall. Mhm. Also die ist gerade so, auch wieder bei Säugetieren, sind da ganz beliebte Fahrzeuge für die Samen sozusagen, weil die haben halt da so Fell, wo man gut festbiegen kann. Und da haken sie dann diese Klettpflanzen ans Fell an und werden halt dann weiter verbreitet und irgendwo fällt es dann wieder runter. Und dann gibt es so die Verbreitung über Wasser. Wie glaubst du, muss da das Gewebe ausschauen?
Wie das Gewebe ausschaut?
Also dieses Samenverbreitungsgewebe. Oder das Same generell muss der ausschauen, dass er über Wasser verbreitet werden kann.
Ich denke mal, es muss nicht unbedingt ein leichter Samen sein. Weil, Meeresströmung ist ja meistens stärker als Wind oder irgendwas. Weil, was daran?
Also er muss nicht so leicht sein wie ein Samen, der vom Wind davontragen wird. Ja. Das ist richtig, ja.
Und ja, wahrscheinlich so, dass Fische den halt verbreiten können oder halt das. Na, keine Ahnung.
Also, es ist wichtig, dass sie natürlich schwimmen können. Also, die werden nicht durch die Fische verbreitet, sondern auch wirklich durchs Wasser, durchs Schwimmen am Wasser. Mhm. Klassiker ist da zum Beispiel die Kokosnuss. Der ist ja die Kokosnuss, die wir halt bei uns in Europa kennen aus dem Supermarkt. Das ist nur der innerste Teil von der Kokosnuss. Da ist außenrum nur ein ganzer, also so 5 cm rundherum, ein ganz leichtes Gewebe von Kokosfasern.
Orange, was für orange-grün, Mann. Oder ist es?
Ja, das ist dann ganz außen die Schale, aber diese Fasern sind auch braun dann drinnen. Und da ist ganz viel Luft drinnen und dadurch schwimmt die Kokosnuss. Und dann, damit kann sie die Kokospalme halt von einer Insel zur nächsten verbreiten, weil sie dann einfach mit der Meeresströmung halt mitschwimmt. Mhm. Und diese verschiedenen Ausbreitungsformen haben dann alle noch wissenschaftliche Namen. Das ist zum einen durch den Wind ist das die Anemochorie, durch Tiere ist das die Zoochorie. Zoo ist natürlich immer alles, was mit Tieren zu tun hat. Mhm. Chorie ist dann diese Ausbreitungsform. Dann gibt es die Hydrochorie durch Wasser und die Autochorie, wenn sie sich selber verbreiten. Auto selbst. So.
Das hätte ich jetzt alles erklären können, das ist schon cool.
Bei den Tieren gibt es dann wieder unterschiedliche Begriffe, je nachdem welches Tier das ist.
Mhm.
Dann haben wir noch als letzten Punkt, Samen als Lebensmittel.
Mhm.
Welche Samen essen wir?
Genau.
Wo essen wir sonst noch wirklich direkt die Samen?
Direkt?
Mhm. Also wo essen wir die Samen, wenn wir die Samen essen wollen?
Naja, Cashewkerne sind ja Samen wahrscheinlich. Sesam und Leinsamen und Walnüsse. Schon
Samen. Das ist das Innere halt vom Samen. Also das ist die Samenschale, also das ist Harte außenrum.
Ja.
Und eben Nüsse sind Samen, diese Samenschale verholzt. Das ist eben zum Beispiel bei der Walnuss der Fall oder bei der Mandel. Das sind dann Nüsse, echte Nüsse.
Okay.
Deswegen sind zum Beispiel Cashewkerne, das sind Kerne und keine Nüsse, weil da diese Schale außenrum nicht verholzt.
Das ist ein lustiger Samen. Der ist schon lustiger.
Das stimmt.
Wenn die in der Frucht unten dranhängen, wie so ein, oder oben, ich weiß nicht, wo die dranhängen, aber sie hängen ja dran.
Ja, sie hängen unten dran, ja.
Das ist schon viel lustiger.
Also Cashewkerne haben halt oben so, also schaut aus wie ein kleiner Paprika. Und unten hängt dann so halbmondförmig der Cashewkern dran. Der hat dann schon noch mehr Schale rundherum.
Ja.
Aber das ist eigentlich das, was wir essen. Und in Ghana zum Beispiel, wo unter anderem zum Beispiel die Cashew herkommt, oder wo es auch Cashewkerne gibt, also die Bäume wirklich, da essen die eigentlich diese Frucht oben drauf und nicht die Kerne. Die Kerne schmeißen sie weg.
Aber schmeckt das?
Ja, es schmeckt so. Ich weiß nicht, hast du schon mal Kaki gegessen?
Nein, aber ich weiß, was das ist. Das ist dieses gelbe Ding.
So orange.
Ja,
genau.
Ja.
Und das ist da zieht es den, also das trocknet den Mund so aus.
Okay.
Das ist ganz komisch, du hast das Gefühl, du hast irgendwie. Also, Andreas, unser Bruder, sagt immer Filzpappenfrucht. Weißt du, das Gefühl hast du, hast so Filz im Mund. Oder der Mund ist so filzig irgendwie, weil das alles so trocken wird.
Filzpappen? Ja, nein, voll, Andreas. Passt voll.
Genau, das ist bei der Cashew. Bei dem Ding oben auch, das ist nämlich nicht die eigentliche Frucht, das ist eine sogenannte Scheinfrucht, weil Frucht ist immer das, was wirklich rund um den Samen ist und das ist ja oberhalb vom Samen. Das ist ein anderer Teil von der Blüte, der dazu dieser Frucht wird.
Naja, Kakao ist ja, da werden wir verarbeiten, also da sind ja auch die Samen, werden ja zum Pulver dann wahrscheinlich.
Genau.
Oder man kann es auch so essen, was hat unser Papa nämlich gemacht.
Genau, also generell, Kakao ist ja Bohne, also das kraste Kakaobohne. Und generell alle Bohnen, da essen wir ja direkt die Samen.
Ja.
Ja, Mohn zum Beispiel ist auch was, wo wir direkt den Samen essen.
Ah ja.
Sonnenblumen.
Mhm.
Also alles, wo, also so sehr so ölig und so ist. Also
Mais ja eher.
Mais, genau. Raps zum Beispiel, das Rapsöl ist ja auch aus Kernen. Und aus Samen kann man, weil die eben sehr ölhaltig sind, kann man im Öl herstellen. Also Traubenkernöl zum Beispiel ist ja wirklich aus den Kernen.
Mhm.
Und so, darüber kann man Öl draus machen. Mit dem einen sehr hohen Fettgehalt. Bei diesen Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, da essen wir, also bei Mohn, bei Chia und bei Leinsamen essen wir den ganzen Samen. Bei Sonnenblumenkernen zum Beispiel, da essen wir nicht den ganzen Samen, da essen wir, also da tut man vorher die Schale weg.
Mhm.
Das ist auch zum Beispiel bei einer Walnuss oder bei einer Mandel, habe ich schon gesagt, das sind die Nüsse,
ja.
Das sind echte Nüsse. Und da tut man, Walnuss ist keine echte Nuss. Das habe ich vorher auch verkackt, gell? Walnuss ist keine echte Nuss. Haselnuss und Mandel ist eine echte Nuss. Walnuss ist eine falsche Nuss, eine Fake-Nuss.
Fake-Nuss.
Weil die, also einfach botanisch einfach halt.
Kann es nicht
geben. Es kommt immer darauf an, aus welchem Teil der Blüte wird welcher Teil der Frucht. Wenn diese äußerste Schicht verholzt, dann ist es eine Nuss. Also bei der Mandel ist das äußerste verholzt. Bei einer Haselnuss ist das äußerste Teil verholzt. Bei einer Walnuss ist ja außen rundherum so ein Schleim, wenn es reif ist, ist es so außen, ja, so komischer schwarzer Schleim. Und das ist nicht verholzt, sondern erst das Innen. Das sind die Samenschale dann im holzig. Mhm. Und deswegen ist das keine echte Nuss. Das ist eigentlich mehr wie ein Apfel. Du musst dir vorstellen, das, was wir quasi beim Apfel essen, ist das schwarze Schleim über der Walnuss. Mhm. Und was beim Apfel der Kern ist, innen, das ist dann das, was wir knacken und wo wir das Innerste essen.
Reis.
Reis, also alles, was quasi Getreide ist. Also das heißt, ja. Getreide ist ja Gras.
Ja.
Also Mais, Weizen, Dinkel, ja, das ist alles Gras. Da essen wir das Innere. Also zum Beispiel Mehl ist das Nährgewebe und der Embryo, der gemahlen wird. Mhm. Bei eben so Nüsse, da haben wir natürlich das außenrum weg. Da essen wir nur wirklich den Embryo mit dem, mhm, mit dem Nährgewebe. Bei Paprika oder bei Orange, da geben wir das Samen weg. Mhm. Also bei Paprika, ja, ich glaube, bei der Orange isst man es manchmal mit, aber da tun wir es eigentlich auch eher weg. Bei einer Erdbeere ist so, dass diese Frucht, die wir eigentlich essen, das ist auch so eine Scheinfrucht. Mhm. Und die eigentlichen Früchte sind diese ganz kleinen Punkterl, diese Nüsschen. Mhm. Das ist nämlich diese Nuss, Erdbeere ist eine Nuss.
Ah, stimmt, das ist komisch. Ja.
Genau, weil da eben also quasi das um den eigentlichen Samen verholzt ist. Okay. Und das sind die ganz kleinen Futze-Dinger, die auf der Erdbeere überall drauf sind. Da essen wir das mit.
Weiß nicht, irgendwie so, dass Erdbeere ist eine Nuss und irgendwie Tomate oder so ist eine Frucht? Oder?
Ja. Tomate ist eine Beere.
Ah, Beere, ja, voll. Ja, so irgendwas.
Tomate ist eine Beere, weil da mehrere Samen in einer Frucht drinnen sind. Das ist die Definition von einer Beere. Deswegen ist ein Kürbis zum Beispiel eine Beere. Aber eine Himbeere ist eine Sammelsteinfrucht.
Mhm.
Steinfrucht kennen wir ja zum Beispiel von der Marille.
Mhm.
Da ist in der Mitte der Kern, der Samen. Und außenrum so ein Fruchtgewebe. Mhm. Und bei einer Himbeere ist es quasi auch so, oder das quasi Fümerill beieinander sind. Also dass jedes einzelne Kugel,
ja,
bei einer Himbeere ist quasi wie Amarille. So. Weil in jedem so einem Kugel ist ja ein Samen drinnen.
Ja.
Bei einer Weintraube und bei einer Wassermelone, da essen wir die Samen auch mit, teilweise, manche spucken sie auch aus. Aber das ist halt immer so, da wollen wir es eigentlich nicht so gern essen. Und es gibt, mhm, dann auch so Züchtungen, wo das weggezüchtet ist. Das sind die kernlosen Trauben zum Beispiel. Bananen kennen wir ja nur kernlos eigentlich bei uns in Mitteleuropa, ja, oder bei uns in Europa. Das ist aber auch eine gezüchtete Form. Also das ist natürlich eine Banane heute nochmal, es sollte die eigentlich schon Kernl drinnen haben, dass sie verbreiten kann.
Ja.
Aber das ist eben so gezüchtet worden, dass da keine Kerne mehr drinnen sind. Und eben, wie schon gesagt, Samen sind sehr wichtig für die Ölgewinnung, weil sie sehr fetthaltig sind. Also das pflanzliche Fett kommt eigentlich immer von den Samen. Mhm. Kann auch spannend vielleicht dazu sagen, ist das, dass so pflanzliche Fette werden immer so als gesunder angesehen. Aber deswegen gibt es dann oft so Palmfett oder Kokosfett oder so, das, mhm, halt, das man dann in verschiedenen Lebensmitteln verwendet. Aber das Problem ist, dass was eigentlich das Gesunde beim pflanzlichen Fett ausmacht, sind die ungesättigten Fettsäuren.
Mhm.
Die sind aber eigentlich nur in flüssigen Öl, sind so Ölen und nicht in, ja, festem Fett. Also nicht zum Beispiel Kokosfett, das ist ja fest.
Mhm.
Und das ist eben eigentlich nicht so gesund, weil das sind gesättigte Fettsäuren. Und das kommt eben daher, dass Fettsäuren quasi stellen sicher, dass die Zellen eine gewisse Geschmeidigkeit haben. Das heißt jetzt, dass es bei uns, wo es halt sehr kalt sein kann und es halt dann eh schon ein bisschen erstarrter sein kann, dass das Fett halt schön flüssig eigentlich ist, also eher das flüssiger macht. Und in Gegenden, wo es sehr warm ist und es eh schon ein bisschen weicher ist, ist es wichtig, dass das Fett halt eine gewisse Festigkeit gibt.
Mhm.
Und jetzt ist es halt so, dass eben zum Beispiel Kokosfett, also Kokosnuss kommt ja eher aus Gebieten, wo es wärmer ist, wo es heiß ist. Und da gibt es jetzt mehr die gesättigten Fettsäuren in die Früchte oder in die Samen drinnen, weil da eben das Fett dafür sorgt, dass das eine Stabilität hat.
Mhm.
Und bei uns sind eben in den Pflanzen mehr die ungesättigten Fettsäuren. Das sind weicher, die sind flüssiger, sieht man eh, dass eben bei Raumtemperatur ist Rapsöl zum Beispiel flüssig und Kokosfett halt hart. Die sorgen eben dafür, dass die Zelle da eben im Winter halt nicht starrt. Halt so. Mhm. Und deswegen ist eigentlich dieses pflanzliche Fett aus südlicheren Gebieten und eben so festes Fett eigentlich gar nicht so gesund. Mhm. Man sollte sich eher an flüssige Fette, Fettsäuren halten. Okay. Und um die Ernährung halt. Gut. Das war es jetzt von meiner Seite her.
Ich hätte es so traurig an, wenn du gesagt hast, wir essen Embryo, weil das irgendwie so sich anhört, das wird mir jetzt wie das Leben zerstören, wenn wir
ja, essen. Ist ja so irgendwo.
Ja. Ist trotzdem traurig. Für weitere Anregungen, Wünsche, Beschwerden, für Feedback, schreibt es uns gerne auf Instagram oder Facebook. Und wir hoffen, wir konnten euch einiges zum Thema Samen erklären. Dann bis zur nächsten Episode von Igel.
Tschüssi.
Baba.